Ich finde, wir sollten das Angebot annehmen, sagte ich. In Chelsea sterben Menschen, Lockwood. Da können wir nicht einfach tatenlos zusehen. Wir müssen etwas dagegen unternehmen, auch wenn wir dafür Kompromisse eingehen müssen. Das Kaufhaus ist riesig. Selbst wenn wir uns dort nun mal umsehen wollen, brauchen wir ein größeres Team. Und Kipps Leute sind gut, das weißt du auch. Wenn wir auf George setzen, fügte ich an, wenn wir seinen Recherchen Glauben schenken, in die er so viel Arbeit gesteckt hat, dann müssen wir Kipps zurückholen. Das sind wir George schuldig, nicht nur ihm. Wir sind das auch uns selbst schuldig. Lockwood starrte mich an. Ich merkte auf einmal, dass mein Gesicht heiß und rot geworden war. Ich glaube einfach, dass wir keine andere Wahl haben, schob ich noch nach und setzte mich rasch wieder hin. Jetzt spielte George das Kaffeepfützenspiel und blickte abwechselnd die Pfütze und mich an. Kipps wiederum legte eine Feinfühligkeit an den Tag, die ich ihm gar nicht zugetraut hätte. Er war ein Stück von uns entfernt stehen geblieben und verfolgte scheinbar höchst interessierte Bemühungen zweier sehr junger und sehr kleiner Agenten von Bunce, einen schweren Sack Eisenspäne aus einem Verkaufszelt zu schleppen. Um uns herum eilten Bebüb-Angestellte und Agenten geschäftigt hin und her, der Lärm auf dem Platz hüllte uns ein. Lockwood schaute mich immer noch an. Ich wartete auf seine Antwort. Kapitel 19. Das Kaufhaus der Gebrüder Aikmir, das wir nach einer längeren Taxifahrt um das Sperrgebiet herum erreichten, war mit Abstand das eindrucksvollste Gebäude am westlichen Ende der Kings Road. Seine wuchtige, strenge Erscheinung nahm einen kompletten Häuserblock ein und erhob sich über vier Stockwerke bis unter das Dach mit der dekorativen Brüstung. Kannelierte Pilaster, mit Rillen versehene Wandpfeiler, zogen sich wie Rippen um die Fassade. Hoch über unseren Köpfen und den funkelnden Fenstern flatterten und knatterten bunte Wimpel im Winterwind. Ein Portier in farbenfroher Uniform hatte vor dem Eingang Posten bezogen. Aus der Entfernung betrachtet, etwa von der kleinen Grünfläche aus, an der die Straße nach Süden abbog, brauchte das Kaufhaus den Vergleich mit den teuren Geschäften in Oxford Street nicht zu scheuen. Sobald man die Straße jedoch überquerte, fiel in einem der abblätternde, vom Smog geschwärzte Anstrich, die ausgebleichten Türrahmen und sogar die Schuppen auf den Schultern der mehrfach geflickten Jacke des Portiers auf. Hier war nicht alles ganz so prachtvoll, wie es auf den ersten Blick aussah. Was auch für die hübsche Rasenfläche gegenüber galt, die von schicken Modeläden und Cafés gesäumt war. Als wir sie überquerten, stupste George mich an und zeigte mit dem Daumen auf den Boden. Die Pestgrube. Und das Gefängnis? Vermutlich drüben unter dem Kaufhaus. 50 Meter weiter befand sich eine Bebüb-Absperrung. Sie sah genauso aus wie die Absperrungen am Sloan Square und verbarrikadierte den Durchgang ins Zentrum von Chelsea. Das Kaufhaus hatte Glück gehabt, dass es von der Evakuierung nicht betroffen war. Aber schließlich waren ja von hier keinerlei Heimsuchungen gemeldet worden. »Sperrstunde ist um 5, wir schließen um 4.« Der Portier, ein glubschäugiger, rotgesichtiger Mann mit einem Schnurrbart wie ein Walrossbulle, blickte uns argwöhnisch nach, als wir hintereinander durch die Drehtür gingen. Lockwood, George, Holly Monroe und ich. Wir hatten Mühe, unser Gepäck hindurchzuzwängen, vor allem ich, denn mein Rucksack barg eine schwere, einmachglasförmige Fracht. Unsere Degen schlugen klirrend gegen die gewölbte Holzvertäfelung. Das prunkvolle Foyer mochte einst den Ruhm des Kaufhauses wie ein Fanfarenstoß verkündet haben. Gewundene, mit Blattgold verzierte Gipssäulen trugen eine blaue, mit aufgemalten Sternen, Planeten und umhertollende dicken Putten übersäte Decke. Auf den Wandgemälden waren Faunen, Nymphen und massenweise exotische Tiere dargestellt. Geradeaus führte eine von jeweils zwei Rolltreppen eingerahmte breite Marmortreppe in die nächsthöhere Etage. Man konnte sich die Musikkapelle, die Jongleure und Feuerschlucker von damals lebhaft vorstellen. Inzwischen jedoch waren die Wandgemälde verblasst und mit Bebüb-Warnschildern und Schlussverkaufsankündigungen überklebt und das Blattgold auf den Säulen war längst abgeblättert. Zwischen ein paar schäbigen Schaufensterpuppen und Vitrinen mit einfallslosen Lavendelprodukten schlenderten Käufer umher. Aus einer knackenden Lautsprechanlage dudelte schmalzige Musik. Das einzige einigermaßen beeindruckende war der riesige künstliche Baum, der auf einer Seite vor den Rolltreppen stand. Er war aus Draht und echten Rindenstücken gestaltet und mit roten, orangefarbenen und goldenen Seidenpapierblättern belaubt. Er machte einen ziemlich zerbrechlichen Eindruck. Wir stellten unser Gepäck davor auf den Boden, dann ging Lockwood zum Empfangstresen hinüber. »Seit ich das letzte Mal hier war, ist es ganz schön runtergekommen«, sagte Holly Monroe halblaut. »Oder es ist mir als Kind nicht so aufgefallen.« Sie knöpfte ihren Mantel auf und zog die Handschuhe aus. Wie immer hatte sie sich aufgetakelt, als würden wir nicht in einem eher schäbigen Londoner Stadtviertel auf Geisterjagd gehen, sondern wären auf ein Gartenfest der besseren Gesellschaft eingeladen. Es war vielleicht nicht sehr nett von mir, aber insgeheim hoffte ich, sie möge noch vor dem Morgengrauen in einen geöffneten Sarg oder eine Katakombe fallen. Ich wäre schon zufrieden gewesen, wenn sie mal ordentlich mit Staub in Berührung kommen würde und mit morschen Skelettresten. George sah sich um. Manche von den Schaufensterpuppen sehen echt gruselig aus. Ach, du bist das, Kill. Ich hatte dich für eine Puppe gehalten. Kill Kibbs, Kate Godwin und Bobby Vernon kamen hinter dem Baum hervor. Auch sie waren schwer beladen. Über Bobby Vernons Schulter hing eine riesige Salzkanone. Genau deshalb, sagte Kate Godwin, war ich dagegen, hierher zu kommen. So geht das jetzt wieder die ganze Nacht. George ist schlimmer als jeder Geist. George hob beschwichtigend die Hand. Entschuldigung, ab jetzt bin ich ganz brav. Das ist übrigens Holly. Es folgte eine allgemeine Vorstellungsrunde. Kipps war die Freundlichkeit in Person, Bobby Vernon kicherte albern, als er Holly die Hand gab. Ich hatte es genau gehört. Und Kate Godwin war genauso abweisend wie ich bei meiner ersten Begegnung mit unserer Hilfskraft. Offenbar übte sie auf alle ihre Geschlechtsgenossinnen die gleiche Wirkung aus. Lockwood kehrte mit wehendem Mantel zurück und sagte grinsend: Hallo, Team. Kipps entgegnete verschnupft: Du bist zu spät. Ich leite dieses Team. Lagebesprechungen fangen erst an, wenn ich da bin. Was logischerweise bedeutet, dass ihr zu früh seid. Also, ich habe um ein Gespräch mit dem Geschäftsführer gebeten. Sobald wir seine Erlaubnis haben, sehen wir uns überall um und sprechen mit den Angestellten, bevor sie Feierabend machen. Wir können allein losziehen oder zu mehreren, noch ist das egal. Aber sobald es dunkel wird, gehen wir kein Risiko mehr ein und bilden Zweierteams. Bobby Vernon war wirklich winzig. Wenn er neben einem stand, dachte man, er sei einen Raum weiter. Er hob das dürre Ärmchen. Wie soll das gehen? Lockwood blickte irritiert auf. Ja, bitte, Bobby. Wir sind sieben. Macht drei Zweierteams und irgendein Pechvogel bleibt übrig. Stimmt. Ach, habe ich das noch nicht gesagt. Wir warten noch auf jemanden. Sie muss jeden Augenblick hier sein. Wer denn? Fragte ich. Dass noch jemand kommen sollte, war uns allen neu. Außerdem hatte Lockwood verdächtig ausweichend reagiert. Auch Kipps war das nicht entgangen. Hoffentlich ist es eine richtige Agentin und nicht wieder eine von deinen Freundinnen, Tony, die du nur anschleppst, damit die Zahl aufgeht. Naja, bin schon da, Locky. Wir wandten uns nach der Drehtür um. Die Gestalt, die hereinkam, trug eine lange, blaue, zerrissene Daunenjacke, die sich an einem Griff der Tür verhedderte und Gummistiefel, die eine dekorative, grünliche Schlammspur auf dem edlen Holzfußboden hinterließen. Es war Flo Bones. Durch die Scheibe hinter ihr war verschwommen das Gesicht des Portiers zu erkennen. Seine Kinnlade war heruntergeklappt und die Augen fielen ihm fast aus dem Kopf, als sie entsetzt und staunend nachstarrte. Um ehrlich zu sein, sahen Kipps und sein Team nicht viel anders aus, sogar Holly Monroes Dauerlächeln entgleiste kurzzeitig. Flo trug ihren feuchten, fleckigen Jutesack über der Schulter, nahm ihn beim Näherkommen ab und ließ ihn auf einen Stapel Lavendelkissen plumpsen. Dann öffnete sie den Reißverschluss ihrer Jacke und reckte wohlig die Arme, sodass wir ungehinderte Sicht auf das ungewaschene T-Shirt, den löchrigen Pulli und den zerschlissenen Strick hatten, der ihr als Gürtelersatz diente. Auch der modrige Flussgeruch blieb uns nicht erspart. Kurz gesagt, Flo stand in ihrer vollen Pracht vor uns. »Ah, das tut gut«, verkündete sie. »Meine Hühneraugen bringen mich heute um. Und, Locky, willst du mich diesen Schwuchteln dir nicht vorstellen? Muss aber nicht sein, du hast sie mir ja schon alle beschrieben. Du bist Kipps, stimmt? Hab schon viel von dir und den Klunkern auf deinem Degen gehört. Wenn du willst, besorge ich dir noch mehr. Die Dinger werden manchmal in Woolwich angeschwärmt, da, wo das Krematorium steht.« Kipps sah aus, als hätte ihm jemand einen toten Fisch zwischen die Augen geklatscht, was in puncto Geruch gar nicht so verkehrt war. »Nein, danke. Und du bist?« »Florence Barnard. Betonung auf der zweiten Silbe, wenn's recht ist. Und du musst Kate Godwin sein. Bist ein bisschen dünner, als ich gedacht hätte, aber an dem Kinn habe ich dich natürlich gleich erkannt.« »Und du?« Sie grinste Bobby Vernon verschwörerisch an. »Auf dich habe ich mich besonders gefreut, Bobby. Frag mich doch mal, was ich in meinem Sack drin habe.« Vernon war unauffällig ein Stück zurückgewichen. »Na gut, was hast du in deinem Sack?« »Das ist mein Beutesack«, antwortete Flo. »Da kommen Sachen rein.« Sie beugte sich vor. »Sachen, die ich im weichen, feuchten Uferschlamm finde«, raunte sie. »Willst du mal gucken? Dich könnte ich glatt mit reinstecken, so klein wie du bist.« Vernon stieß einen spitzen Schrei aus, versteckte sich hinter Kate Godwins Rücken. Nun wandte Flo sich Holly Monroe zu. »Ich gebe zu, dass ich mich auf diese Begrüßung schon diebisch freute, doch unsere Sekretärin kam Flo zuvor. Sie trat mit ausgestreckter Hand auf sie zu und sagte höflich, »Holly Monroe, Anthony Lockwoods neue Mitarbeiterin. Sehr erfreut.« Ich wartete gespannt auf die nun folgende Beleidigung oder, noch besser, darauf, dass Flo sie kopfüber in ihr Lavendelkissen befördern würde. Aber die Artefaktjägerin schien ehrlich verblüfft. Ihre Wimpern flatterten und ich hätte schwören können, dass sie unter der Dreckschicht auf ihrem Gesicht errötete. Ganz meinerseits. Dann gaben sie einander einfach nur die Hand. Irgendwie war mir das auch wieder nicht recht. »Schön«, sagte Lockwood. »Jetzt kennt jeder jeden. Wir können loslegen. Der Geschäftsführer wartet. Ist das denn noch nötig? Kate Godwin musterte Flo immer noch argwöhnisch. Ich wette, sämtliche Geister haben inzwischen längst die Flucht ergriffen. Der jetzige Geschäftsführer des Aikmir-Kaufhauses, Samuel Aikmir, vertrat die vierte Generation des Familienunternehmens. Er war ein nervöser, unscheinbarer Mann, mittelalt, nichtssagendes Gesicht, zaghaft zurückweichender Haaransatz, der versuchte, sich durch seine Kleidung interessanter zu machen. Er trug einen dunklen Anzug mit breiten Schulterpolstern und knallvioletten Nadelstreifen, aus dessen Brusttasche ein säuberlich gefaltetes violettes Einstecktuch wie eine Topfpflanze herausragte. Seine Manschetten waren eine Idee zu lang, so dass man kaum die Finger sah, die Krawatte war knallrosa. Ich sah, wie Lockwood zurückzuckte, als er ihm die Hand gab. Mr. Aikmir schien nicht sonderlich erfreut, während er unsere Degen und Taschen musterte. Als wir ihm den Grund unseres Kommens erläuterten, kniff er die Lippen zusammen.
»Tut mir leid, aber das geht nicht«, sagte er, als Lockwood zu Ende gesprochen hatte. »Wir sind ein seriöses Unternehmen. Leute wie Sie können wir hier nicht gebrauchen.«
Wir schauten ihn an. Sein Büro war nicht besonders groß. Immerhin bot es genügend Platz für einen Schreibtisch mit Marmorplatte, einen Stuhl, einen Papierkorb, einen Aktenschrank und eine dunkelgrüne Juckerpalme. Ein oder zwei untertänige Angestellte hätten sich, mit den Mützen in den Händen, notfalls auch noch vor dem Tisch quetschen können. Aber sechs abgebrühte Agenten mit blitzenden Degen, Leuchtbomben am Gürtel und grimmig entschlossenen Gesichtern? Wie wir da vor ihm standen, mussten wir ein ziemlich beängstigendes Bild abgeben, und das auch schon, bevor man jeden einzelnen von uns einer näheren Betrachtung unterzog. George futterte ein Thunfischbrot und hielt die Hand darunter, um die Krümel aufzufangen. Bobby Vernon fuchtelte mit seiner Salzkanone herum. Kips war einfach nur Kips. Flo war einfach nur Flo. Irgendwie konnte ich den armen Mann verstehen.
»Mr. Aikmir«, sagte Lockwood unbeirrt. Nur einen Steinwurf von ihrer Tür entfernt, tobt das übernatürliche Chaos. Wir haben den offiziellen Auftrag, den Auslöser dafür zu suchen. Egal wo. Aber doch nicht hier. In meinem Kaufhaus gibt es keine gefährlichen Heimsuchungen.
Wirklich nicht? Das ist sehr erstaunlich. Wir sind uns doch einig, dass Ihr Kaufhaus in Chelsea steht, oder?
Gut, vor 10, 12 Jahren gab es mal ein bisschen Ärger, aber die Sache hat sich schnell aufgeklärt.
Sie sprechen von den Luftschutzhelfern, stimmt's? Warf George ein.
Ich erinnere mich an keine Einzelheiten mehr.
Er wedelte wegwerfend mit der Handmanschette.
Aber anschließend wurde das Gebäude in Hinblick auf Sicherheit vor übernatürlichen Vorkommnissen auf den neuesten Stand gebracht. Wände und Fundament wurden mit Eisenarmierungen aufgerüstet, unser Personal trägt Silberanstecker und wird im Umgang mit allen handelsüblichen Abwehrmitteln ausgebildet. Jeder Raum ist mit Lavendelstäbchen und Rottweil-Salzspray ausgestattet.
Warum?
Weil unsere Kunden ein unbeschwertes Einkaufserlebnis erwarten. Und das wird ihnen bei uns selbstverständlich geboten. Wir haben eine ganze Abteilung für Silberzeug, Herrgott, nochmal. Nein, wir brauchen sie hier nicht.
Wir gehen absolut diskret vor, versicherte Lockwood. Der Geschäftsführer lächelte uns an, wobei seine Lippen so fest und unerbittlich zusammengekniffen waren wie eine in Fels geritzte Verteidigungslinie.
»Ich kenne doch die Methoden der Bebüb. Die schließen ein Traditionsgeschäft nach dem anderen. Boulders in Putney, Farnsworth in Croydon. Aber nicht mit uns.«
»Niemand möchte ihr Kaufhaus schließen«, entgegnete Lockwood beschwichtigend.
»Und sollten wir doch etwas finden, ist es schließlich in ihrem eigenen Interesse, es zu beseitigen.«
»Ihr Agenten richtet immer nur Unheil an. Ihr haltet den Betrieb auf und bringt Unschuldige in Lebensgefahr.«
»Wie viele unserer Klienten haben wir inzwischen auf dem Gewissen, George?«
»Ach, nur einen verschwindend geringen Prozentsatz.«
»Da hören Sie's, Mr. Aikmir. Jetzt sind Sie hoffentlich beruhigt. Wir führen unsere Ermittlungen ganz unauffällig durch und dann sind wir auch schon wieder weg.«
»Nein, das ist mein letztes Wort.«
Lockwood kramte seufzend in seiner Tasche.
»Na schön, ich habe hier eine Vollmacht der Bebüb, unterschrieben von Inspektor Matthew Barnes persönlich.«
»Lass mich mal.«
Kips trat vor.
»Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Kips. Ich bin Teambetreuer bei der Agentur Fitz und zu meinen Aufgabengebieten gehört die Verhinderung der allgemeinen Sicherheit. Wir verfolgen unsere Satzung außerordentlich ernsthaft und können unter gegebenen Umständen jederzeit ein kompetentes Vollstreckungsteam autorisieren, um eine penetrante Haftstrafe zu vollstrecken.«
Er legte die mageren weißen Hände aneinander und ließ die Knöchel wie eine Gewehrsalve knacken.
»Ich hoffe doch, das wird in Ihrem Fall nicht nötig sein, oder?«
Aikmir machte ein verwirrtes Gesicht.
»Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt habe ich kein Wort verstanden.«
»Dann wiederhole ich es noch einmal mit anderen Worten«, sagte Kips.
»Lassen Sie uns unsere Arbeit machen, oder wir bringen Sie hinter Gitter.«
Der Geschäftsführer ließ sich in seinen Stuhl zurücksinken, zog das violette Einstecktuch aus der Brusttasche und tupfte sich den Schweiß von der Stirn.
»Geister nach Anbruch der Dunkelheit, amoklaufende Kinder. In was für Zeiten leben wir eigentlich? Meinetwegen tun Sie, was Sie nicht lassen können. Sie werden sowieso nichts finden.«
Lockwood hatte Kips ungläubig angestarrt. Jetzt riss er sich zusammen.